Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, der Predigttext aus dem 1. Korintherbrief war auf Deutsch, aber habt ihr was verstanden? Die evangelische Kirche hat ganz schön Mut bewiesen, bei der Neuordnung der Predigttexte gerade diesen Text mit auszuwählen. Und sie hat den Predigern eine ganz schön harte Nuss zu knacken aufgegeben. Was verstehen wir denn unter prophetisch reden? Ist das wie in dem Witz, wo sich zwei Propheten begegnen und der eine sagt zum anderen, dir geht's gut, kannst du mir sagen, wie es mir geht? Oder sind Propheten quasi Hellseher, die in die Zukunft gucken? In den 68er Jahren hat man unter prophetisch reden verstanden, sich in die Politik einzumischen und die Politiker als Handlanger des Kapitals zu entlarven. Von all dem finde ich bei Paulus nichts. Was finden wir bei Paulus? Einen Abschnitt, der mit den Worten beginnt, strebt nach der Liebe. Und mit den Worten endet, dass die Geschwister zum Aufbau der Gemeinde beitragen sollen. Darum geht es also im Grunde. Und der Hinweis, dass die Gemeinde auferbaut oder aufgebaut werden soll, begegnet in dem kurzen Abschnitt viermal. Das ist die Basis und das Ziel, der Aufbau der Gemeinde in Liebe. Aber da steht ja jetzt noch ganz viel dazwischen. Da wird von Zungenrede gesprochen. Was ist nun das schon wieder? Eine unglückliche, allzu wörtliche Übersetzung. Denn im Griechischen und auch im Hebräischen bedeutet das Wort für Zunge gleichzeitig auch Sprache. Im Pfingstbericht des Lukas, Apostelgeschichte 2, da steht auch, dass die Apostel anfingen, in anderen Zungen zu sprechen, so nach den älteren Luther-Übersetzungen. Aber natürlich hatten sie nicht plötzlich andere Zungen im Mund, ein anderes Organ oder irgendwas, sondern der Ausdruck bedeutet, dass sie in fremden Sprachen redeten, wie der Geist ihnen gab, einzugeben, zu reden. Und dieses Wunder hat sich fortgesetzt und wurde zu einer der Geistesgaben, zu einem Charisma, die Gabe der Sprachenrede oder des Sprachengebetes. Da redet bzw. betet man in einer Sprache, die man selber nicht versteht. Das kann eine irgendwo auf der Erde bestehende Sprache sein oder auch eine ganz und gar unbekannte. Niemand versteht sie, außer Gott, und das ist die Hauptsache. Wenn man so betet, ist man keineswegs völlig außer sich. Es hat nichts mit Ekstase zu tun. Das kann ganz nüchtern vor sich gehen. Übrigens wird über Franz von Assisi und über Teresa von Avila berichtet, dass sie diese Gabe hatten. Ihre jeweiligen Biografen bezeugen, dass sie mit Gott in einer Weise redeten und ihn lobten, die niemand verstehen konnte. Sie hatten ihre eigene Gebetssprache. Und das war eben nichts anderes als dieses Charisma des Sprachengebetes. Und das hat eine Auswirkung. Paulus sagt, dass der Beter selbst dadurch aufgebaut wird, also gestärkt wird oder erfreut wird. Es kann sich auch eine Erkenntnis einstellen, aber die anderen haben nichts davon, weil sie nichts verstehen. Man soll das also lieber für sich selber üben, im persönlichen Gebet, sagt Paulus. Deshalb sagt er auch wenige Verse nach unserem Abschnitt, in der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit dem Verstand reden, als damit ich auch andere unterweisen kann, als 10.000 Worte in Sprachenrede. Aber fünf Worte mit dem Verstand sind natürlich viel nüchterner als dieses exotische Phänomen der Sprachenrede. Und deshalb scheinen die Korinther auch auf der Sprachenrede voll abgefahren zu sein. Normal reden, das kann ja jeder, das ist man ja gewohnt. Aber diese neue Erfahrung der Sprachenrede, das war doch mal was. Und wenn man dabei auch noch von Freude erfüllt wird, dann kann man darin regelrecht schwelgen. Kindisch, sagt Paulus dazu, wieder wenige Verse später. Seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht. Seid Kinder, wenn es um Bosheit geht. Aber im Verstehen seid bitteschön erwachsen. Strebt nach der Liebe und nach der Auferbauung der Gemeinde. In der Selbstauferbauung zu schwelgen, ist egoistisch und zerstört die Gemeinde eher, als dass sie sie aufbaut. Die Geistesgaben Die Charismen sind allesamt da zum Nutzen aller, hatte Paulus in 1. Korinther 12 geschrieben. Aber wie nützen sie nun allen? Einerseits erwähnt Paulus fast im Vorübergehen die Gabe der Auslegung. Übersetzung, die Einheitsübersetzung fälschlicherweise. Es geht darum, dass wenn jemand in Sprachen betet, es geschehen kann, dass jemand anderes einen starken inneren Eindruck hat von einem Lobpreisgebet, das er dann in deutscher Sprache ausspricht, oder von einer Zusage Jesu an die Gemeinde, manchmal ein Psalmvers oder ein freies Wort, auf jeden Fall verständlich und alle haben was davon. Das ist keine wörtliche Übersetzung des Sprachengebetes, sondern eine Eingebung des Heiligen Geistes, die aber im Zusammenhang mit dem Sprachengebet erfolgt. Ja, und dann spricht Paulus noch von den prophetischen Reden. Ganz viel, und das sei wichtiger als die Sprachengabe. Das hat aber, wie schon gesagt, nichts mit Hellseherei zu tun oder mit Vorhersagen der Zukunft. Was ist das, prophetisch reden? Es ist die Gabe, die Gegenwart oder eine bestimmte Situation im Licht Gottes zu sehen und zu erkennen, was da im Hintergrund vor sich geht. Es ist eine Art Durchblick auf das, was Gott jetzt hier tut oder was er meint. Es kann auch ein tieferes Erkennen sein über etwas Ungutes, das sich im Verborgenen entwickelt und das so erkannt und bekämpft werden kann. Oder die Erkenntnis über einen Menschen, dass einer ihm sagen kann, Gott liebt dich und möchte dir an der und der Stelle weiterhelfen oder dich trösten oder er hat dir längst vergeben, du darfst dich freuen und so weiter. Bei der prophetischen Gabe geht es also um ein Erkennen von etwas, das man nicht einfach mit dem natürlichen Verstand sehen und analysieren kann. In diesem spezifischen Sinne normal reden kann eben nicht jeder. Es ist eine Gabe, ein Charisma, ein Geschenk Gottes an den Einzelnen, aber für die Gemeinde. Der Rahmen ist immer noch und auch hier strebt nach der Liebe und danach, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Mit dieser Gabe geht auch eine Verantwortung einher. Wenn ich anfange, damit groß zu tun, kann ich Menschen verwirren oder gar zerstören. Dann stelle ich mich in den Mittelpunkt und nicht das Wohl der Gemeinde. Paulus spricht so viel von Sprachenrede und prophetischer Rede, weil diese Gaben in Korinth anscheinend im Überfluss da waren und in überbordender Weise gebraucht wurden. Das ist nun nicht gerade unsere Erfahrung heute. Da müsste man eher sagen, habt Mut und bittet Gott um Gaben, um welche auch immer. Allerdings sagt Paulus in 1. Korinther 12 auch, dass nicht alle Propheten sind, nicht alle Apostel, nicht alle in Sprachen reden, nicht alle die Heilungsgabe haben und so weiter. Es ist also kein Gesetz, dass jeder ausgerechnet diese beiden Gaben haben muss, von denen hier so ausführlich die Rede ist. Es ist vielmehr ein Gesetz, das niemand alle hat. Und auch nicht haben kann. Darum brauchen wir einander zur Ergänzung, zur Ermutigung, auch zur Korrektur in der Liebe, wenn nötig, und zum Bau der Gemeinde. Aber es gibt ja nicht nur diese auffälligen, wunderbaren und vielleicht auch sonderbaren Gaben. Wenn man 1. Korinther 12 und auch noch Römer 12 mit hinzunimmt, dann gibt es da auch die Gabe der Leitung, die Gabe der Diakonie, die Gabe der Verwaltung, die Gabe der Lehre und so weiter. Die sind allesamt nach außen hin nicht besonders auffällig. Wenn jemand eine davon hat, merkt man das daran, dass er seine Aufgabe mit besonderem Geschick tut, mit Weisheit, dass sie ihm leicht fällt und Freude macht und gut von der Hand geht. Aber nach außen hin wirken sie halt normal. Und deshalb haben die Korinther darin anscheinend auch nicht geschwelgt. Sie waren eben noch Kinder im Verstehen. Aber die Gemeinde braucht alle Gaben und jeder und jede trägt dazu bei, dass sie geistlich gesund bleibt. An der Art, wie ich jetzt darüber rede, merkt man vielleicht, dass uns das alles nicht völlig fremd ist. Die Geistesgaben sind ja nicht bei Franz von Assisi und Teresa von Avila stecken geblieben. Es hat sie wohl immer gegeben, wenn auch mehr oder weniger im Verborgenen. Anfang des 19. Jahrhunderts hat es in England und Schottland eine charismatische Erweckung gegeben, aus der die katholisch-apostolischen Gemeinden hervorgegangen sind. 1901 hat der Papst die Pfingstnovene eingeführt. Das heißt, dass alle Gemeinden zwischen Himmelfahrt und Pfingsten um eine Neuausgießung des Heiligen Geistes beten sollen. Und in demselben Jahr 1901 brach in Los Angeles in Azusa Street die Geisterweckung aus, die zur Bildung der Pfingstgemeinde führte. Und in demselben Jahr 1901 starb der letzte Apostel der katholisch-apostolischen Gemeinden. Das Werk ging zu Ende, der Geist ging weiter. In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts eroberte die charismatische Bewegung auch die etablierten Kirchen und Freikirchen, sei es als geistliche Gemeindeerneuerung in der evangelischen Kirche, die GGE, sei es als charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche und in charismatischen Bewegungen auch in den Freikirchen. In den Ursprüngen dieser Bewegung sind auch wir, ist auch die Jesusbruderschaft, davon berührt worden. Ach, bei uns gab es ein gewisses Schwelgen und Überborden, wir waren auch noch Kinder im Verstehen damals in den 60er und 70er Jahren. Vielleicht nicht ganz so toll wie in Korinth, aber immerhin. Und wir haben die Gaben auch nicht in den öffentlichen Gottesdiensten praktiziert, sondern wenn wir unter uns waren. In dieser Hinsicht wenigstens waren wir dem Paulus gehorsam. Unter uns gab es allerdings auch ein zu viel, vor allem der prophetischen Gabe. Ein Missbrauch, der dem Einzelnen dient, und zwar einem Einzelnen, baut die Gemeinde nicht auf. Und da sind wir gebrannte Kinder. Aber vielleicht sind die Brandblasen inzwischen doch ein wenig abgekühlt. Jedenfalls hatten wir vor, uns im letzten und in diesem Jahr mal wieder ganz neu mit den Gaben des Heiligen Geistes zu befassen. Dann kam Corona dazwischen und geplante Termine mit unserem Referenten mussten abgesagt werden. Aber das wird wohl noch nachgeholt. Hoffe ich. Der Heilige Geist hat ja einen langen Atem. Was aber sofort und immer und überhaupt geschehen kann, ist dies: strebt nach der Liebe und tragt zum Aufbau der Gemeinde bei. Ich habe mich gefragt, warum die Kirche diesen Text gewählt hat, an dem Sonntag, wo auch das Evangelium vom großen Gastmahl zu hören war. Ich nehme an, der Gedanke, der dahinter steht, ist: Gott lädt ein. Er will uns beschenken, grundsätzlich, aber sein größtes Geschenk ist der Heilige Geist. Wir dürfen zu ihm kommen und ihn bitten. Wir dürfen und sollen ihn auch um den Heiligen Geist bitten und um die Gaben, die es jetzt in der Gemeinde braucht. Nicht um mich aufzuplustern, sondern um zu dienen. Schenk uns deinen Geist nach dem Maß, was die Gemeinde braucht. Streb nach der Liebe und trag zum Aufbau der Gemeinde bei. Und das kann jeder von uns, jeder von euch tun, wo auch immer ihr seid.